Neulich kam der Michael, das ist mein 12-jähriger Sohn, aus der Schule und ich frage, und was habt ihr heute in Naturphänomene gemacht? Er hat gesagt, wir haben Sprengstoff hergestellt. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr morgen in der Schule? Hat er gesagt, welcher Schule? Sprengstoff. Sprengstoff sind auch die Dinge, die wir euch in dieser Woche, in diesen 10 Tagen, wo wir hier zusammen sind, weitergegeben haben. Revolution und Sprengstoff, das gehört für mich irgendwie zusammen. Da ändert sich etwas völlig Neues kommt hinein. Und wenn wir hier von Revolution reden, dann meinen wir ein völlig neues Denken. 7-mal haben wir euch in den vergangenen Tagen mit solchem Sprengstoff, mit solchen revolutionären Gedanken konfrontiert. Etliche von euch, die schon einige Zeit, einige Jahre auch mit Jesus leben, haben nochmal neue Inputs bekommen, wo sie nochmal Sachen neu nachdenken können. Andere haben zum ersten Mal mit Jesus ernst gemeint. Andere haben einen Neustart gewagt. Und manch einer von euch fängt vielleicht langsam an zu spüren, dass an dem Glauben, von dem wir hier die ganze Zeit reden, auch etwas dran ist. Und so gibt es heute Morgen noch einmal einen solchen Sprengstofftext. Zur Situation, da war Jesus auf einen Berg gestiegen, eine riesige Menschenmenge um ihn herum. Er setzte sich und seine Jünger, also seine engsten Freunde, setzten sich zu ihm oder stellten sich um ihn herum. Und dann fängt Jesus an zu reden. Zunächst war das, was er gesagt hat, für seine Freunde gedacht, aber auch eine Menge anderer Menschen hörte genauso zu. Später wird man diese Rede dann die Bergpredigt nennen. Wir haben ja am allerersten Tag auch schon einen Teil daraus gehört. Und etwa am Ende des ersten Drittels seiner Rede kommt dann dieser Sprengstoffsatz. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ja, ihr habt richtig gehört. Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Jetzt kann man natürlich denken, klasse, super Satz, der passt auch richtig gut zu Jesus. Krasse Forderung, typisch Jesus halt, aber im Alltag völlig unbrauchbar. Und außerdem, Jesus hat das bestimmt nicht so ernst gemeint. So kann man denken, wenn man diesen Satz hört, aber wenn man weiterliest, merkt man, dass es Jesus ziemlich ernst ist. Ich lese euch mal den gesamten Abschnitt aus diesem 5. Kapitel im Matthäus-Evangelium vor. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nun nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Jesus meint das völlig ernst. Mit der Feindesliebe erweisen wir uns als Kinder des Vaters im Himmel. Wenn das so ist, dann müssen wir uns weiter damit beschäftigen. Fangen wir wie so oft bei dem Wort an. Bei Wikipedia habe ich folgende Definition gefunden. Das Wort Feind kommt von hassen. Ein Feind ist einer, den ich hasse oder der mich hasst. Ich stehe zu ihm in einer Beziehung, aber diese Beziehung ist von eben diesem Hass geprägt. Und im Gegensatz zu einem Gegner wird der Feind auch mit unfairen Mitteln bekämpft. Okay, soweit die Definition. Ich habe dann mal rumgefragt, ein paar Leute, was für sie ein Feind ist. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Ein Feind ist einer, der mir nicht gut ist, der mir nicht wohlgesonnen ist. Ein Feind ist einer, der mich klein macht. Ein Feind ist jemand, der mir was Schlechtes will und ich weiß nicht warum. Ein Feind ist jemand, der mir bewusst schaden will. Ein Feind ist jemand, der mir das Leben zur Hölle macht. Vielleicht fallen euch jetzt auch auf Anhieb spontan ein paar Leute ein, die ihr hasst oder die euch hassen. Ich habe dann weiter gefragt, wie erlebt man denn so einen Feind? Wer ist es? Und da habe ich zusammengetragen, eine, die mir den Freund ausgespannt hat. Eine, die mich nicht eingeladen hat zum Geburtstag. Einer, der mich auslacht, einer, der dumme Sprüche über mich macht, immer und immer wieder. Einer, der sagt, toll, da kommen die Zwillinge ja wieder und ich habe gerade angefangen, mich wohlzufühlen. Feindschaft erlebe ich auch da, wenn ich in der Schule übelst gemobbt werde, wenn im Internet manipulierte Fotos von mir auftauchen oder auch, wenn ich vom Informationsfluss in der Klasse plötzlich abgeschnitten werde. Alle wissen Bescheid, nur ich nicht. Wenn ich auf dem Schulhof erpresst werde, wenn ich geschlagen werde. Vielleicht hat jetzt fast jeder und jede von euch so einen Feind vor Augen. Einen, dem ich es mal so richtig zeigen möchte. Einem, dem ich die Pest oder noch was viel Schlimmeres an den Hals wünsche. Das können andere Jugendliche sein. Vielleicht habt ihr aber auch den Lehrer vor Augen, so ein Fieser, bei dem ich keine Chance habe. Hat Jesus denn überhaupt eine Ahnung, was ich durchmache, wenn er sagt, dass ich meinen Feind lieben soll? Ja, Jesus weiß, wie es dir geht. Jesus kennt diese dunklen Seiten, die mich quälen. Jesus steht dir bei, wenn du unter der Situation leidest, weil er selber unter Spott und Hohn und unter der Folter seiner Feinde gelitten hat. Jesus weiß, wovon er redet, wenn er von Feinden redet. Wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, gleich am Anfang im Markus-Evangelium, kaum hat Jesus angefangen zu heilen und zu predigen, da heißt es schon gleich am Anfang, und sie beschlossen, ihn zu töten. Kaum hat Jesus angefangen, hat er Feinde gehabt, hat er sich Feinde gemacht mit dem, was er gesagt hat, und sie beschlossen, ihn zu töten. Jesus weiß also, wovon er redet, wenn er von Feinden spricht. Aber diese Feinde soll man lieben? Also genau das Gegenteil von hassen? Beim Lukas in der Bibel lesen wir, dass Jesus dazu noch ein bisschen mehr gesagt hat. Da sagt er nämlich, dass man die Feinde lieben soll, dass man für Verfolger beten soll, dass ich die segnen soll, die mich verfluchen, dass ich denen Gutes tun soll, die mich hassen, dass ich für die beten soll, die mich beleidigen. Das wird immer heftiger, oder? Und seit Jesus diesen Satz von der Feindesliebe gesagt hat, wird auch ganz heftig darüber gestritten. Ich kann das gut verstehen. Ist das überhaupt möglich? Es geht noch weiter. Feindesliebe ist etwas besonders Christliches. Etwas, was Christen ausmacht, etwas, was Christen von Nichtchristen unterscheidet. Das meint Jesus damit, wenn er sagt, dass es nichts Besonderes ist, seinen Freunden liebevoll zu begegnen. Das mit den Feinden ist also das Besondere. Wir kommen nicht drumherum. Wir müssen uns dem stellen. Versuchen wir es. Gucken wir uns das Wort Liebe an, das Jesus verwendet. Der Begriff heißt Agape. Wieder bei Wikipedia geschaut. Das griechische Verb agapao bedeutet sich zufrieden geben mit etwas, aber auch jemanden mit Achtung behandeln oder bevorzugen. Jemanden mit Achtung behandeln oder bevorzugen. Es geht also nicht um eine besondere Zuneigung oder um geschlechtliche Liebe, es geht um die Achtung des anderen. Das Wort Agape wird immer auch benutzt für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Er liebt uns, wir sind Gott wichtig. Und jetzt kommt's, weil Gott uns liebt, uns bevorzugt, uns mit Achtung behandelt, können wir das auch mit unseren Mitmenschen tun. Wie Gott mir, so ich dir, könnte man sagen. Völlig klar, mit Menschen, die ich mag, geht es, kein Problem. Aber genau das nimmt Jesus jetzt auf und sagt, das ist nichts Besonderes. Das macht jeder. Aber ihr, die ihr meine Freunde seid, sollt auch die lieben, bei denen euch das schwerfällt. Also es bleibt schwierig. Wir kommen nicht drum rum zu fragen, wie kann das praktisch aussehen? Feindesliebe. Vielleicht habt ihr schon mal von einer Frau namens Corrie ten Boom gehört. Ein Lebenslauf von ihr mit einem Foto findet ihr auch im 24/7-Raum. Corrie ten Boom. Sie ist Niederländerin, also Holländerin, und hat im Zweiten Weltkrieg jüdische Mitbürger versteckt, um sie vor der Deportation in deutsche Konzentrationslager zu schützen. Sie wurde dann denunziert, also verraten, und kam selber in solch ein KZ. Ihre Schwester starb dort, sie selbst hat überlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Corrie ten Boom dann so Rehabilitationszentren gegründet für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, also wo Leute hinkommen konnten, die Schaden genommen haben. Und sie hat sich eingesetzt für die Versöhnung zwischen Opfern und Tätern. Sie hat nicht nur in Holland gepredigt, sondern auch in Deutschland und in vielen, vielen anderen Ländern. Und das zentrale Thema, über das sie immer wieder gesprochen hat, das war die Vergebung, die nur durch Gottes Hilfe möglich ist. Corrie ten Boom hat Feindesliebe gelebt. Sie hat gezeigt, dass es möglich ist. Oder vielleicht habt ihr im Rallye-Unterricht mal gehört von Martin Luther King, der in den USA versucht hat, gewaltsam Menschenrechte für afroamerikanische Mitbürger durchzusetzen. Was habe ich gesagt? Gewaltsam? Oh, gewaltfrei. Entschuldigung. Aber ihr passt auf, das ist ein gutes Zeichen. Also zwei Beispiele. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, das sind halt so Vorzeigechristen, das schaffe ich nie. Was kann ich denn tun? Okay, wir kommen nicht drum rum. Ich denke mir zunächst mal einen Menschen, den ich hasse. Einen, den ich einfach nicht mag. Einer, der ein Blödmann ist. Ich selbst, ich habe es ja vorhin angedeutet, habe da jemanden vor Augen. Wenn ich den Namen schon höre, dann geht mir das Messer in der Tasche auf. Ich denke an die Verletzungen, die sie mir zugefügt hat, an die Ungerechtigkeit. Und wenn ihr vorhin mitgekriegt habt, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit sind bei mir hohe Werte. Und da kriege ich mich nicht mehr ein. Ich spüre so eine Ohnmacht. Am liebsten würde ich ihr was Schlechtes tun. Das Auto zerkratzen, den Lack zerkratzen oder sowas. Oder eben, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Pest an den Hals wünschen. Und so jemanden habe ich vor Augen und ich wünsche, dass ihm was Blödes passiert. Mein Hass steigert sich so weit, dass ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit über sie hetze, Diskussionen anheize, mit versteckten Botschaften arbeite, um sie in schlechtes Licht zu rücken. Gleichzeitig merke ich, das kann doch nicht sein. Ich rege mich auf. Merkt ihr was? Ich rege mich auf. Ich selbst bin es, der mich in Aufregung versetzt, wenn ich an sie denke. Nicht andere. Deswegen muss ich auch bei mir anfangen, etwas zu ändern. Eine Möglichkeit ist es, dem anderen aus dem Weg zu gehen. Dann bin ich nicht immer wieder dran erinnert. Das habe ich gemacht. Arbeite jetzt woanders. Aber wenn das nicht geht, okay. Ein anderer Weg ist es, von mir aus zu beschließen, sowas wie einen Waffenstillstand einzuhalten. Also nicht mehr ablästern, mich also nicht mehr dranhängen, wenn derjenige niedergemacht wird. Es könnte auch sein, dass ich versuche, etwas Positives zu entdecken. Den anderen aus meiner Schublade da rauszulassen. Wir haben da von der Marsha ja einiges gehört. Das ist brutal schwer. Ich weiß. Ich finde es brutal schwer. Ja? Gerade bei dieser Frau, ja? Das ist jetzt 7,5 Jahre her, diese Verletzung, ja? Und es wühlt in mir. Es wühlt in mir immer wieder auf. Vielleicht kann es ja auch gelingen, den anderen ins Gebet zu nehmen. Den anderen Gott anzubefehlen. Vielleicht hast du auch jemanden jetzt vor Augen. Und überleg doch mal, ob vielleicht heute Abend ein Gebet für ihn oder für sie dran sein könnte. Der Bob hat gesagt eben, Revolution ist es, für einen Blödmann zu beten anzufangen. Wenn ich mit Gott über jemanden rede, dann wird mir schnell klar, dass derjenige zumindest von Gott geliebt wird. Wie Gott mir, so ich den anderen. Aber ihr merkt, mir selber fällt es schwer. Bin jetzt fast 30 Jahre Christ, aber es gibt einfach diese Punkte, wo ich selber diese Revolution brauche. Und vielleicht führt die Beschäftigung jetzt hier für diese Predigt dazu, dass ich anfange, für diese Frau zu beten. Anderer Punkt ist Menschen, die mich hassen. Menschen, die mich nicht mögen. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich etwas besser kann, vielleicht weil sie neidisch sind, vielleicht weil ich sie verletzt habe, vielleicht sogar ohne zu wissen. Ich erinnere mich an jemanden, der mich versucht hat, vor anderen schlecht zu machen. Der hat auf meine Fehler gewartet, hat sogar Notizen darüber gemacht, hat genau aufgeschrieben, wann ich was arbeite und wann ich wie viele Kopien mache, alles genau dokumentiert. Klar, da musste ich mich wehren. Da habe ich zurückgeschlagen. Also nicht mit der Faust, sondern ich habe heftig dagegen gearbeitet. Ja, auch die Fehler gesucht. Ja, mit gleichen Mitteln das heimgezahlt. Heute schäme ich mich dafür. Der jemand, von dem ich rede, ist psychisch krank geworden, weil er seinen Hass, seinen Verfolgungswahn nicht mehr in den Griff gekriegt hat. Und ich habe kräftig dagegen gehalten. Klar, weil ich habe die Problematik nicht erkannt. Habe sie für normal gehalten. Vielleicht wäre es besser gewesen, das Gespräch miteinander zu suchen, als übereinander zu reden. Und es war auch sicher nicht gut, meine Macht zu nutzen. Brutal schwer. Ich weiß das. Eine Veränderung der Situation muss und kann nur von mir ausgehen. Jesus will ja nicht, dass ich mit solchen Leuten in Urlaub fahre oder dass ich sie zu meinem Geburtstag einlade. Das will er nicht. Aber er möchte, dass wir sie als Mitmenschen akzeptieren, dass wir sie als Gotteskinder wert achten. Vielleicht sagst du jetzt wieder, okay, habe ich auch verstanden. Aber was, wenn ich so richtig heftig gemobbt werde? Wenn eben diese Bilder von mir im Internet verbreitet werden? Wenn mein Ranzen ständig ausgeleert wird? Wenn meine Stifte ständig zerbrochen werden? Wenn in meinem Fahrrad in der Schule eine 8 reingetreten wird? Ermutige ich dann nicht die anderen erst, wenn ich nichts mache? Das kann zunächst mal so aussehen und vielleicht wird es am Anfang sogar noch schlimmer, wenn ich mich nicht wehre. Mit der Zeit wird es aufhören. Du brauchst Verbündete, Leute in deinem Jugendkreis, vielleicht deine Pfarrerin, dein CVM-Sekretär, Leute, die dich schätzen, die dich unterstützen, die dir helfen, die mit dir und für dich beten, auch um die Unterstützung von Jesus. aber auch Leute vielleicht, die eingreifen. Jetzt fragst du, aber schützt solches Verhalten nicht den Täter? Wird da nicht das Gesetz ausgehebelt? Nein, 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 nein. Jesus schützt keine Verbrechen und auch keine Verbrecher. Wenn Unrecht geschieht, dann muss das auch benannt werden und dann muss das auch angezeigt werden. Hier ist es wichtig, dass du einen Menschen hast, dem du vertrauen kannst. Vielleicht gibt es in der Schule, wenn du in der Schule gemobbt bist, vielleicht einen Vertrauenslehrer, der diesen Namen auch verdient. Oder du vertraust dich deinen Eltern an, anderen Erwachsenen, dem Jugendleiter, der Pfarrerin, dem Pfarrer. Und dann muss und kann man auch Anzeige erstatten. Denn Unrecht kann da gedeihen, wo nichts dagegen unternommen wird. Feindesliebe, um das nochmal ganz klar zu sagen, Feindesliebe heißt nicht wegschauen und heißt auch nicht erdulden von Straftaten. Feindesliebe heißt Verzicht auf Rache, aber Recht muss Recht bleiben. Denn auch das gehört zur Feindesliebe. Die Bösen, die strafbaren Taten müssen ans Licht gebracht werden. Das hat dann auch nichts mit Petzen zu tun, sondern das hilft wiederum, andere zu schützen, die das Gleiche erleiden müssten. Lass mich am Schluss nochmal auf den Bibeltext zurückkommen. Am Ende des Redeabschnitts macht Jesus nochmal klar, warum wir selbst die lieben sollen, die uns Böses wollen. Er sagt, so seid ihr vollkommen. Was? So seid ihr vollkommen. Wow. Ich und vollkommen. Das wär's. Vollkommen heißt hier, klar auf ein Ziel ausgerichtet zu sein. Da, wo wir durch unser praktisches Leben bezeugen, dass unser Lebensziel und unser Sinn Jesus Christus ist, da setzen wir eine echte Alternative. Die Liebe, das Segnen und das Wohltun an den Menschen, die uns nicht freundschaftlich gesonnen sind. Wo wir bereit werden, das zu verwirklichen aus der Kraft Gottes, da werden wir zu Menschen, die klar auf das Ziel ausgerichtet sind, so wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Wir dürfen nicht vergessen, vollkommen heißt nicht fehlerfrei. Wir machen Fehler. Die Bibel nennt es Sünde und wir haben da gestern Abend ja einiges dazu gehört. Aber wir dürfen immer wieder umkehren und uns wieder neu auf unser Ziel, auf Christus ausrichten. Das ist entscheidend. Ich will anders sein und ich will anders leben als die Menschen, die Jesus nicht kennen und die ohne ihn nennen, die ohne ihn leben. Das ist Revolution. Anders sein und anders leben als die Menschen, die Jesus nicht kennen. Amen. Wer mitgezählt hat, ich habe bestimmt 3 oder 4 Mal brutal schwer gesagt. Ich habe einen Text gefunden, wo es um ein Gespräch mit Jesus geht. Nein, Jesus, es fällt mir schwer. Diese Aufforderung zur Liebe wird mir zur Last. Ich befinde mich in einer misslichen Situation. Ich sehe mich einerseits nicht in der Lage dazu, eine bestimmte Person zu lieben. Andererseits will ich durchaus gehorsam sein. Ich möchte das tun, was du willst, aber ich kann nicht. Jesus, wie hast du eigentlich deine Konflikte gelöst? Dein Vater hat dir ja auch ziemlich unbequeme Aufgaben zugemutet.
Schau, ich sage dir, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleichermaßen auch der Sohn. Du siehst also, ich habe ständig auf meinen Vater geschaut. Wie ich auf meinen Vater geschaut habe, so sollst du auf mich schauen. Das, was dir wie eine unerfüllbare Forderung vorkommt, habe ich schon längst erfüllt. Ich habe dich schon lange geliebt, als du noch nicht mein Freund warst. Nie verlange ich etwas von dir, was du durch meine Kraft nicht schaffen könntest. Wenn dir die Liebe zu der Person, die du oben benannt hast, schwerfällt, dann denke daran, dass ich für deine Schuld gestorben bin, als du noch gar nichts von mir wissen wolltest. Meine Liebe war schon da. Deshalb bitte ich dich jetzt, liebe deine Feinde und bitte für die, die dich verfolgen.
Amen.